Es gibt Momente, die ein Spiel entscheiden, in denen die Welt den Atem anhält, der Fußballgott eingreift, das nicht gesehene Handspiel im Viertelfinale, der indirekte Freistoß in der 94. Aber was ist eigentlich der Fußballgott? Und an was glauben eigentlich die, die selbst für Fußballgötter gehalten werden?
Geköpft. Ich bin live.
Ja.
Nichts passiert.
Nein.
Ja, da reicht nicht.
Go! Go!
Schicke.
Torwart, Torwart. Okay.
Daniel, Tor ist korrekt.
Ja, ja, bestätige. Dann können wir jetzt mutige 4 machen, ne?
Ja.
Ja. Die Nachspielzeit beträgt 4 Minuten.
In der letzten Folge habe ich den Fußballgott in Gladbach gesucht, zwischen Gräbern und Äckern. Heute suche ich ihn in Stuttgart, zwischen Menschen und Maschinen. Bei denen, die die größte Macht über das Spiel haben, ohne je den Ball zu berühren. Schiedsrichter. Ich habe auf meinem Weg mittlerweile einige Fußballgötter getroffen. Aber niemand war so unscheinbar und hatte doch so viel Einfluss auf das Spiel wie die Schiris. Die, von denen wir immer Unfehlbarkeit verlangen. Die wir häufiger verfluchen, als dass wir zu ihnen beten. Für die Folge heute werde ich Ihnen folgen. Vom Flughafen bis in die Kabine, vom Platz bis in die Eistonne und schließlich bis in den Kölner Keller. Aber bevor wir ins Heute kommen, müssen wir erstmal zurückblicken. In unsere erste Folge und den Mai 22.
Fußball-Bundesliga. Und das war ein bisschen zu erwarten. Was bitteschön machen die Fans denn da?
Ja, ich bin auch hingegangen, ein paar andere von uns, weil es war ja kurz vor 90. Ich habe auch gesagt, es steht 2-0, jetzt brich ab die Scheiße, Alter, bevor sie noch irgendjemand hier verletzt oder die wirklich den Platz stürmen. Das geht auf deine Karte, wenn hier was passiert.
Das eben, das war Terence Boyd, der damals im Mai vom Roten Teufel zum Fußballgott wurde. Und einer stand direkt neben ihm. Daniel Siebert, der deutsche Schiri bei der WM und des Relegationsrückspiels.
Meine Hoffnung war dann halt auch, okay, tobt euch alle mal aus, alle mal gar nicht sicher, schmeißt ihr meinetwegen auf und dann ist nach 10 Minuten irgendwie von der Pyrotechnik-Point-of-View irgendwann mal Feierabend. Ne? War dann noch so, dass die dann alle alles aufs Feld geschmissen haben, was sie hatten. Repertoire war dann aufgebraucht und dann konnten wir zum letzten Zentimeter spielen.
Für das kommende Wochenende werde ich Daniel und sein Team begleiten. Ich sitze mit am Tisch beim Abendessen, während der Vorbesprechung. Bin mit in der Kabine, im Spielertunnel, auf dem Platz, höre die Schreie der Trainer zur Halbzeit. Und treffe schließlich den Chef der Videoschiedsrichter, Jochen Drees, um mit ihm die entscheidenden Szenen zu analysieren. Wir befinden uns an einem Freitag im September. Ich bin unterwegs nach Stuttgart. Der VfB ist in einer unangenehmen Situation. 5 Unentschieden in 6 Spielen, noch kein Sieg in dieser Saison. Und morgen kommt auch noch die Eintracht. Daniel hole ich am Flughafen. Genau wie seinen Assistenten Jan Seidel und Max Burda, den 4. Offiziellen.
Hi.
Hi, alles klar?
Alles gut.
Ja, dann Taxi, oder? Taxi noch. Lass mal rein.
Während der Fahrt geht ein sturzbachartiger Regen auf das Taxi nieder. Erst vorgestern sind Daniel und Jan aus Israel wiedergekommen. Champions League. Maccabi Haifa gegen PSG.
Im Stadion war ich nicht. Und da war eine Stimmung, wie wir sie eigentlich, ich will nicht sagen, noch nie hatten, aber stimmt, lange nicht mehr hatten, weil wir haben echt unser eigenes Wort nicht verstanden. War natürlich politisch auch ein bisschen vielleicht sensibel, weil die wissen natürlich auch PSG bevor KPA, so also ein bisschen finanziell vom Sponsor. Wenn du also als Underdog den Einzelnen führst, dann ist natürlich das Stadion noch mehr auf deiner Seite, ne? Dann ist der Glaube noch größer.
Es sind fordernde Wochen für das Gespann. Champions League, Bundesliga, Nations League. Kaum Zeit durchzuatmen. Und dann sitzt auch noch der Stratmann mit im Bus. Wobei ich das Gefühl habe, eine willkommene Abwechslung zu sein.
interessiert ihr euch privat für Fußball?
Gar nicht.
Da wirst du ja jetzt gleich sehen. Also wir sind im Restaurant und das Erste, was ihr plant, ist, dass ein iPad da auf dem Tisch steht, dass wir nebenbei Fußball gucken können. Und so ist es los.
Echt jetzt?
Ja, klar. Wir stehen auch manchmal nachts, nicht manchmal, sondern ja einmal mehr, sind wir auch schon mal zwei aufgestanden, um ein Superklassiko zu gucken, wie Boca gegen River Plate. Weil da lernt es halt der Chi auch, weil das sind so die Spiele, da ist ja einfach mal interessant zu sehen, wie der Chi durch so einen Hexenkessel durchkommt. Und du guckst einfach mal, wie der das macht und ob man da irgendwie mal sich was abgucken kann oder nicht. Oder wie gehen die halt mit so Drucksituationen um? Ne? Ja. Weil, sagen wir, die normalen Spiele, die können wir pfeifen, so selbstbewusst sind wir jetzt einfach mal. Das Spannende ist ja dann einfach, wenn du jetzt wirklich mal ein Spiel hast, was vom Papier einfach so unnormal ist und was einfach so wirklich außergewöhnlich ist aufgrund der Tabellensituation, Derby-Charakter oder sportlicher Wert ist jetzt brisant, Abstiegsduell oder so. Da sind die Spieler, da kann manchmal ein kleiner Fehlpfiff oder eine Fehlentscheidung kann wie so ein Ding zum Explodieren bekommen. Und das ist ja wirklich gerade in Südamerika ja noch krasser. Da geht es ja noch schneller und das war schon interessant zu sehen, wie die Schieß dann da sich durchsetzen.
Und wie wichtig es ist, zumindest bezüglich der Bundesliga up-to-date zu sein, werde ich noch ganz nah miterleben.
Wenn jetzt heute eine Diskussion, also eine Szene ist, die diskutiert wird und die wird dann vom Schiedsrichter richtig gelöst, dann kann ich morgen bei einer vergleichbaren Szene nicht einfach anders so machen. Dann muss halt die Einheitlichkeit her und das ist schon wichtig. Du musst ja über die Szene ein Bild gemacht haben, weil theoretisch könnten mich ja morgen Leute ansprechen und sagen, hast du das gestern Abend gesehen, was da passiert ist? Und dann finde ich es auch einfach blöd, wenn ich sage, nee, so habe ich nicht gesehen, dann kann ich nicht mitreden.
Nach einem kurzen Stopp am Hotel geht's direkt zum Abendessen. Da treffen wir auch Daniels zweiten Assistenten, Raphael Foltin. Und tatsächlich kommt direkt das Tablet auf den Tisch.
Oh, jetzt sind es 11 Meter.
Abseits.
Was?
Ja, abseits. Du lass uns jetzt mal bestellen, sonst kommen wir ja.
Das Lokal ist klein und gut besucht. Der Kellner rühmt sich mit all den Stuttgarter Legenden, die hier schon gegessen haben. Aber der Fokus liegt hier vor allem auf dem Freitagsspiel.
Torwart vorne.
Torwart, oder nicht mehr.
Oh,
jetzt.
Oh, hoppa.
Ja, abseits.
Kann auch mal aufs Tor kommen.
Hoppala, guck mal im Strafraum. Ja,
da will ein Strafstoß. Zeig mal, Fuß getreten ist.
Ja, und mit der Hand oben. Weil er vielleicht hinten wirklich in den Raum getreten ist. So, jetzt rattert der wieder schön. Jetzt geht die Maschinerie los.
So, Gentleman, die Stimmung.
So, zum Wohl.
Jawohl.
Rosi, ja. Schön, dass das mal klappt. Auf Fußball geschossen. Los, ja. So lange musst du mal warten. Klappt's endlich mal.
Wir befinden uns rund 18 Stunden vor Anpfiff. Nicht mehr viel Zeit, um sich vorzubereiten. Auch im Kopf.
Wobei du ja sagen musst, auch als moderner Ski bist du ja, was wir vorhin gesprochen haben, so up to date. Kann ja halt über jede Mannschaft in der Bundesliga Stärken und Schwächen mehr oder weniger sagen. Und auch über jeden Spieler. Also,
Das ist national einfacher als international.
Physisch gesehen versuchst du halt das eine Spiel jetzt am Mittwoch gut nachzubereiten, sodass du dann wieder Power hast für das neue Spiel. Ne? Wieder so auftanken, dass du morgen wenn du noch in der Lage bist, wirklich wieder hin und her zu sprinten und einfach auch Vollgas zu geben.
Das Spiel jetzt am Mittwoch, das war ziemlich flott. Also selten so Pulsausschläge gehabt wie da.
Wegen den tiefen Läufen von Mbappé? Oder?
Das hängt wirklich von Spielstil und von Spielern selbst auch danach. Wenn die verteidigende Mannschaft sehr hoch verteidigt, hast du zwangsläufig wird halt der Ball in die Spitze dann gespielt und dann hast du halt die Antritte. Wenn die Mannschaft tief steht, dann bist du bisher immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Ja. Ja.
Was ist morgen relevant bei den beiden Mannschaften? Also was für ein Spiel gucken wir morgen?
Der Spielort finde ich sehr heiß, Stuttgart. An sich von der Kulisse her, also ich glaube die Fans, die gehen immer mit. Als Beispiel haben wir ja sozusagen jetzt letzten Spieltag in der letzten Liga, als sie den Nichtabschied klar gemacht haben, was da für Emotionen freigesetzt werden. Das ist schon außergewöhnlich. Frankfurt wird natürlich, wissen wir auch alle, seitdem die international spielen, auch hier national viel Publikum mitbringen. Und dann hast du so jetzt schon eine Brisanz, dass morgen auf alle Fälle die Kulisse herausfordernd sein wird. Gehe ich davon aus. Bin gespannt, wie Frankfurt international das jetzt vertragen hat, dass sie Champions League spielen. Am Mittwoch war das? Oder Dienstag. Ne? Und ja, du hast jetzt Spielertypen, die auf alle Fälle viel Vollgas geben. Ja, vom Spielstil auch.
Bei Frankfurt oder auf beiden Seiten?
Bei beiden Seiten. Stuttgart denke ich auch. Sozusagen viele junge, schnelle Spieler. Die Vollgas geben wird es also zwangsläufig zu vielen vielen Zweikämpfen kommen und dann hast du halt auch viele Charaktere. Ich hätte jetzt gerade peinlicherweise den Namen nicht ein, aber der neue Stürmer von Frankfurt vorne. Aber ich habe jetzt einfach an den Spielen schon verfolgt, dass viele Schiedsrichter Probleme mit dem hatten, ne? Weil der natürlich seinen Körper einsetzt, austeilt, aber viel auch einstecken muss, weil als Gegner weiß natürlich, dass so ein Schrank
Und um den irgendwie in Schach zu halten, musst du auch körperlich robust sein. Und dann ist immer die Frage, das ist schon ein Foul oder ist kein Foul. Also. Und wenn das halt gehäuft passiert, dann musst du da erstmal nachweisen, dass du auch eine Linie hast. Auf alle Fälle denke ich schon, dass morgen viele Torschancen sein werden. Und dass wird auch dementsprechend viel im Strafraum sich abspielen wird. Und das ist natürlich für München immer gefahren. Alles, was im Strafraum ist, ist ja gleich spielentscheidend. Elfmeter, ja, nein oder so. Und Abseits sehen wird auch wieder nicht so einfach sein, weil die Spieler auch sehr schnell sind. Und Götze ist auch so ein Spieler wie jetzt am Mittwoch, der mit Messi, Neymar, Mbappé, die schaffen halt einen Überraschungsmoment. Ne? So, und das ist halt so, dass manchmal aus dem Nichts ein Pass ein Durchstecker kommt, so, den du nicht erwartest. Und wenn du dich als Schiri oder als Assistent überraschen lässt, ist es schon mal eine schlechte Voraussetzung, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Eigentlich musst du mal den nächsten Schritt schon vorhersehen, um halt vorbereitet zu sein.
Aber wie ist das international? Gibt es da unterschiedliche Linien?
Ich habe auch das Gefühl, dass Champions League auf alle Fälle nochmal einen Ticken schärfer und schneller und härter ist, weil einfach auch die Qualität besser ist. Ne? So. Es gibt Champions-League-Spiele, da kannst du nicht viel laufen lassen, dann bist du dann auch kleinlicher als in der Bundesliga. Aber es gibt halt auch Spiele und Spielorte, da kannst du dir erlauben, sozusagen sehr großzügig zu pfeifen, weil es dann auch erwartet wird. Geht ja immer darum, am Ende geräuschlos durch so ein Spiel durchzukommen und du musst dich dann halt auch dem Spiel noch anpassen. Ne? Das ist eine Qualität von dem Schiedsrichter. Du kannst sozusagen den Stil, den ich jetzt morgen pfeife, nicht anwenden bei einem Spiel, vielleicht in zwei Wochen Champions League, wo eigentlich ein ganz anderes Stil verlangt wird. Das merkst du aber relativ schnell im Spiel. Das kann man eigentlich nicht so pauschal sagen, sondern das musst du dann halt lesen, ja, mit Beginn des Spiels. Ne? Du gehst schon ein bisschen so rein mit einer Taktik, mit einem Matchplan, aber du musst eigentlich auch voll flexibel sein, dass du jederzeit switchen kannst. Und dann bin ich auch schon ein Schiedsrichter-Typ, der dann auch laufen lässt, aber morgen wird es immer wieder auch mal Punkte geben, wo ich sie alle mal runterholen muss und beruhigen muss und nicht einfach auf Teufel komm raus immer wieder laufen lassen kann. Denke ich schon. Und die musst du halt finden in die Momente. Ne?
Das ist jetzt halt, was er sagt, die Kontrolle. Solange du Kontrolle hast, kannst du ruhig die Leine ein bisschen länger lassen.
Und du hast aber recht, morgens ein Spiel, da sollte die erste Karte dann schon passen. Die wird doch nicht so spät kommen, glaube ich. Bei anderen Spielen, wo dann, wie gesagt, die Rahmenbedingungen vielleicht entspannter sind, da könnte man theoretisch auch mal die Karte verpassen.
Haben wir Onfield?
Und plötzlich ist unser Gespräch ganz kurz nebensächlich. Denn Plattenhardt macht ein langes Bein, Fernandes spritzt dazwischen und der Herr Tana tritt ihm mit offener Sohle auf das Sprunggelenk. Trefferbild? Rot.
Für was
hat er einen Scharfschuss gepfiffen?
Ist jetzt gerade wichtig. So.
Frage, ob rot. Ach, rot. Trifft ihn schon über dem Sprunggelenk.
Bei einer Grätsche oder wie?
Und wer spielt erst den Ball und dann rutscht er durch.
Okay, also Point of Contact
ist ja, der ist klar, aber vorher. Jetzt nicht okay.
Bitter. Da sind die Kriterien noch klar, wenn er vorher ein Beispiel, ne?
Das ist nicht. Das ist kein Ereignis.
Das ist maximal unglücklich, was dann passiert.
Was sagst du? So. Gelb, rot, nix.
Ich würde ehrlich gesagt nichts, weil er spielt den Pass und will dann nur den Fuß absetzen, beziehungsweise versucht sich mit dem Knie zu schützen.
Also du bist nicht für rot?
Ich wäre gegen rot,
ja. Hat er rot gegeben und es soll kontrolliert werden?
Nee, er hat gelb gegeben und es wird auf rot gecheckt.
Hat er gelb gegeben? Vermutlich
vom
Feuer.
Ich bin mal
gespannt.
Okay.
Bleibt bei gelb. Sehr gut.
Habe ich direkt entschieden?
Ja, ja, auch die Begründung war gut.
Bestanden.
Ja. Wenn er den Ball nicht spielt, ist es klar. Oder wenn er nur streift oder so, aber ich spiele da wirklich ganz sauber. Ganz sauber den Ball muss man.
Kurz darauf gibt es eine Möglichkeit für die Mainzer. Abseits verdächtige Situation, der Spieler dringt in den Strafraum, schließt ab. Erst dann kommt die Fahne. Etwas, das mich immer stört. Warum die Fahne nicht gleich?
Ja, ist halt immer wichtig, dass du nichts, diesen ganzen Delay, dass du den Moment nicht verpasst, aber dass du auch nichts tot machst. So. Ich hatte jetzt auch eine Szene, die war relativ klar auf unserem Niveau, aber der war halt innerhalb von 2 Sekunden direkt vorm Torwart. Und dann warte ich halt lieber noch die 2 Sekunden, damit er abschließen kann, damit eben die Chance noch vorübergehen kann.
Man muss sich ja auch dann in den Schiedsrichter hineinversetzen. Wenn er plötzlich einer alleine aufs Tor zuläuft und bist ja aber als Assistent sicher, du bringst den Schiedsrichter in eine sehr schwierige Situation, weil er hat die Situation vielleicht gar nicht so klar gesehen. Und pfeift er jetzt wirklich rein oder hat er dieses Vertrauen? Und wenn es manchmal wirklich so deutlich ist, wie bei Jan zum Beispiel in der Szene, wo er alleine auf dem Torwart zuläuft, machst du es dem Schiedsrichter auch einfacher. Weil wenn Jan die Fahne gebracht hätte, hätte Berto natürlich dann überlegen müssen, oh, pfeife ich jetzt oder warte ich noch? Und wenn er gewartet hätte, hätte Jan dann mit der Fahne draußen gestanden und wäre von der Aktion auch dann weg gewesen. Deswegen also in Situationen, wo es möglich ist, heben. aber dann auch meist in der Kommunikation. Also wir reden auch, bevor
ich
wir eine
gesagt, Fahne... Das hätte ich mir jetzt gefragt. Hast du was gesagt in der Situation, abseits, ohne die Fahne zu heben? Oder?
Ich habe Delay gesagt. Also Delay ist unser Codewort. Ich warte auf ein knappes Abseits und ich warte auf den Zeitpunkt, um die Fahne zu bringen.
Steht drin. Er macht die Fahne. Gut. Jetzt war es wirklich Fahne. Abseits.
Warte mal ganz kurz. Ich will einmal ganz kurz sehen, wie der hinten den Ball abfährt. Abseits ist es nicht, glaube ich.
Genau, richtig, aber ich sehe auch keine Hand.
Lass weiterlaufen. Ich will nur einmal ganz schnell gucken.
Warte kurz, ja, wir haben auch rechten Wechsel.
Okay, weiter geht's, check complete.
Okay, dann wechseln wir.
Sehr gut.
Daniel, ja?
Ja, gut,
super. Grenze geht.
Die andere 16er?
Knapp. Ja, richtig, ja, abseits. Ich gleich rein, ne?
Abseits war trotzdem korrekt.
Okay. So schnell geht's.
Habt ihr so Szenen im Kopf, wo ihr sofort denkt, okay, scheiße, da habe ich Scheiße gebaut?
Erstmal würde ich sagen, wir würden gerne die Rechnung haben zum Bezahlen, mit Bewirtungsbeleg. Habe ich nochmal mit mehr Zeit zum Überlegen. Alles zusammen, ja, genau. So, ansonsten müsst ihr mir mal sagen. Also, überlegt
euch. Ich glaube, spontan. Pokal.
Bremen-Bayern? Ja, da war ich eigentlich sicher.
Bis eben herrschte eine entspannte Stimmung. Doch mit einem Mal bin ich zurück im April 2019. Im Wohnzimmer meiner Eltern. Wo Werder gerade auf dem Bildschirm ein 0-2 gegen die Bayern zu einem 2-2 gedreht hat. Coman zieht in den Strafraum, fällt und irgendein Volldepp entscheidet auf Elfmeter. Und der Volldepp von damals sitzt mir jetzt gegenüber.
Das hast du gepfiffen. Das war ihr.
Das hat mir gepfiffen und da war es so gewesen, ich pfeife, bin mir eigentlich sehr sicher, dass es ein Meter ist, weil das ist so faul als Fußballer, wenn der eine dir davon rennt, der andere kreuzt, du musst ja den irgendwo getroffen haben und da reicht schon ein minimaler Kontakt, dass es ein Meter ist. Und dann weißt du halt auch, es ist ein Pokalhalbfinale, Bremen, Momentum auf der Seite, 2-0, 2-2, alles spricht für Bremen und dann willst du nicht durch einen scheiß Elfmeter das Spiel verlieren. Ne? So, und deswegen war klar, die meckern jetzt nur, weil sie müssen, weil die Emotionen so sind, dass wir kommen ins Spiel zurück und jetzt kann es nicht sein, dass gegen Bayern Elfmeter. So. Und dann kommen aber ein paar Zweifel, weil die sozusagen authentisch waren, die waren geballt, dass nicht nur ein Spieler der Sünder, der vielleicht sozusagen seinen Fehler nicht einsehen möchte und deshalb meckert, sondern alle Spieler kamen und haben mir auch so genau gesagt, dass es nicht so war, dass sie unten im Ball, dass unten der Spieler den Fuß berührt. Und dann schwimmst du schon so ein bisschen, kriegst aber dann relativ schnell über den VAR, der Elfmeter ist korrekt.
Wann habt ihr das festgestellt, dass die Trainer waren für euch?
Als ich in die Kabine reingekommen bin, sehe ich sofort im Fernsehen, so wie hier jetzt, ne, wie die nach dem Spiel die Szene zeigen. Und ich dachte, das ist kein Elfmeter.
Da hast du mit dem Bremer dann nochmal gesprochen an dem Abend. Ja,
klar. War auch sehr fair. Kofeld muss ich dankbar sein für ewig, weil der sozusagen komplett Feuer rausgenommen hat, ne, aus der Geschichte. Baumann, die hatten also schon ein gewisses Verständnis dafür. Und haben dazu beigetragen, muss man sagen, dass das nicht komplett eskaliert ist.
Das ist nicht bis in die Kolbenstraße 6 gedrungen, sag ich euch, wie es ist.
Was?
Da waren die Emotionen oben.
Naja, gibt's ja auch mit, was abgeht bei Social Media und so. Aber wenn du dann noch einen Trainer hast, der dann noch draufhaut und sagt, wie schlecht es heute war und wie unglücklich, dann wäre es ja noch mal ein Vielfaches schlimmer gewesen.
Wie ist es dann, wenn man dann in die nächste Partie geht quasi und in dem Fall?
Es hat ja lange gedauert, bis ich Bremen gepfiffen habe. Und für mich war das Wichtige, dass ich erst mal wieder irgendwann ins Werderstadion kommen kann, ne? Wie denn die Fans damit umgehen. Und es war dann eigentlich Bremen gegen Rostock. Und es war geil, war cool, weil erstmal hat sich anscheinend entweder keiner hat ausgepfiffen, also entweder keiner hat die Szene mehr auf dem Petto gehabt oder die waren dann wirklich nicht fair. Wir haben sogar Standing Ovations dann von der Tribüne bekommen, wo wir das Feld verlassen haben.
Standing Ovations nach dem Spiel?
Naja, Standing Ovations im Sinne von so, dass du gehst ja dann halt die Haupttribüne entlang in den Tunnel rein und da sind schon ein paar Leute aufgestanden und haben laut geklatscht. Das muss man auch sagen, dass man dann, also das war der, sozusagen der finale Moment, wo man dann wirklich so eine Szene wie der Bremen-Bayern abhaken kann. Wir hatten zum Glück dann halt viel Wasser die Weser herunterlaufen lassen. Ne? Und naja, jetzt lacht man drüber, ne? War schon ein krasser Einschnitt. Ne? Ich bin froh, dass es sich jetzt so normalisiert hat, dass man eigentlich jetzt wieder unbefangen auf alle Fälle im Weserstadion pfeifen kann.
Es ist schon verrückt. Ich und meine Geschwister, wir waren so sauer damals. Und jetzt finde ich meine Wut nicht wieder, weil mir da plötzlich ein Mensch gegenüber sitzt. Von Schiedsrichtern erwarten wir ja in jedem Spiel aufs Neue quasi Göttliches. Sie müssen allwissend sein und ohne Fehler. Denn Fehler verzeiht ihnen das Spiel nicht. Natürlich ist das unmöglich. Denn das ist ja die Krux am Schiedsrichter, dass er niemals dieser Allmacht, die er hat, gerecht werden kann. Weil er natürlich Fehler macht. Weil er keine Maschine ist. Und da sind wir gleich bei der nächsten Krux, denn auch das wird mir in den nächsten Tagen klar werden. Dass das Spiel und die Aufgaben eines Schiedsrichters so komplex sind, dass eine Maschine ihn niemals ersetzen könnte. Weil Schiri sein mehr bedeutet, als nur die Regeln zu können und alles zu sehen. Weil das Spiel von Zufall lebt, mit dem sich schlecht rechnen lässt. Aber der Reihe nach. Erstmal geht's ins Bett. Am Morgen vom Spiel treffen wir uns zum Frühstück im Hotel.
Also bis 11 ist Frühstück. Ich werde dann hochgehen, ziehe mir nochmal die Szenen von gestern Abend rein. Zum Freitagabendspiel von der zweiten Liga. Da haben wir mittlerweile so ein Portal, kann man es nennen, 8x8 heißt es. Und da werden dann Szenen schon kommentiert, weil es halt wie wichtig ist, wie gesagt, wenn wir heute Spiel pfeifen, dass wir dann Rede und Antwort stellen können, beziehungsweise dann eine Linie eingehen können. In dem VR muss ich auch noch telefonieren, Absprache nochmal gezielt, genau. Dann werde ich auch ein bisschen nochmal Lokalpresse lesen, weil immer für mich immer ganz wichtig schon, interessant ist, was so heute vielleicht passieren kann. Wenn irgendwie einer ein Jubiläumsspiel hat oder irgendwie nach einer langen Verletzung zurückkommt, dann ist das schon nice to know, weil das dann immer so ein Ansatzpunkt ist für eine Kommunikation, weißt du? Also die Spieler merken dann auch, dass, okay, der beschäftigt sich mit der Materie. Das heißt, wenn du irgendwelche Informationen zum heutigen Spiel aufschnappen kannst, dann bin ich mal dankbar, wenn ich die bekomme, weil die kannst du dann schon in deine Spielleitung mit einbauen. Also.
Hauptthemen in der Videoschiedsrichterkommunikation: Handspiel.
Und da gab es jetzt vom DFB nochmal die Klarstellung, wie die richtig zu bewerten sind. Und das bespricht man dann mit dem VAR nochmal, falls ähnliche Szenen heute stattfinden, wie wir dann halt kommunizieren und was wir sagen und was die Hauptkriterien sind für die oder die Entscheidung.
Und was sind dann für heute eben die wichtigen Kriterien für das Handspiel?
Also zum Beispiel, ob jetzt die Hand wirklich nachdem der Ball gespielt wurde, bewusst in die potenzielle Flugbahn, Flugrichtung ausschlägt, ja, und damit halt der Körper vergrößert wird oder bewusst vergrößert wird.
Der fällt, ich guck's trotzdem einmal ganz kurz an. Vehementes Handspiel.
Für mich keine Absicht, der kommt irgendwie stolpern.
Hast du noch eine beste Kamera?
Schreib mir nicht mal an.
Ja.
Wenn es eine Absicht ist, gehen wir Meter. Für mich ist es ein Absicht im Fall. Und der verhindert doch nicht. Das ist kein Spieler da, der das verhindert. Felix, mach in Ruhe, wenn du willst, schick mich raus. Mich ist da unglücklich stolpern, dann ist er die Ball.
Hier auch nochmal. Check ist abgeschlossen. Check ist abgeschlossen. Er geht mit der Hand nicht zum Ball. Er fällt ihm unten. Die Hand ist schon unten am Boden zum Abstützen. Dann fällt ihm der Ball darauf. Das ist nie im Leben Strafstoß.
Super. Wichtig, genau. Wichtig nur, es muss Check and Movement sein, denn es ist Abstoß.
Nichts da, nichts, nichts, nichts.
Bestätigt, super,
Männer. Achtung, 2, 1, jetzt.
Oh, knapp drin, weiter.
Und dann waren halt 2 Elfmeterpfiffe, die waren falsch. Da war es ja genau umgekehrt, dass der Spieler zwar die Hand nicht exakt am Körper hat, nicht angelegt, aber in so einer natürlichen Armhaltung, dass man ihm keine Absicht mehr stellen kann. Ne? Weil er zum Beispiel einerseits den Ball nicht hat kommen sehen, weil er von hinten angeköpft wird. Und bei der anderen Szene war es so, dass er sich gerade zum Ball hin orientieren möchte und in dem Moment schon angeschossen wird, so out of nowhere-mäßig. Und da kann er halt nichts dafür und das muss man halt begründen und berücksichtigen. Dass man nicht nur den Moment des Handspiels bewertet, sondern auch, wie kam es dazu, also den Prozess.
Und ganz neu und geballt in dieser Saison, aktives und passives Abseits. Gerade an den ersten Spieltagen kam das Thema immer wieder.
Es resultiert daraus, dass halt, wenn die sehen, dass ein Mitspieler aufs Tor schießt, dass halt die Stürmer immer sofort den Torwart attackieren und dann vielleicht halt auch zu früh attackieren und dann halt in die Schussbahn reingeraten.
In der Standardsituation merkt man schon eine Veränderung. Also das wird schon taktisch auch geschult, dass gewisse Angreifer in Positionen sind, die also von der Abseitsbewertung dann strafbar werden, wenn der Ball zu denen kommt. Und dann einfach versuchen, Verteidiger rauszunehmen, indem sie die blocken. Und das wird dann halt immer zur Interpretationsgeschichte. Also das war jetzt auch dann in Bremen, bei Bremen, Augsburg-Bremen ist es auch einmal passiert. Also das ist kein Zufall, dass da die zwei Spieler plötzlich am Boden lagen, sondern es war eine ganz bewusste Aktion, dass man die rausnehmen möchte. Wenn wir bei Standardsituationen schon Spieler sehen, die da letztendlich auf weiter Flur alleine sind es potenzielle Gefahrenquellen für denjenigen, der auf der Seite ist, also für den Assistenten. Der kommuniziert das dann natürlich an den Schiedsrichter weiter, an die Kollegen. Die haben dann auch einen Blick auf den. Daniel hat die Möglichkeit, dann letztendlich auf den Spieler auch einzugehen. Also sagen, ey, du stehst im Abseits. Wenn du da jemanden blockst, ja, ist es strafbar. Also nochmal präventiv vorzugehen. Nochmal die Sinne schärfen für die anderen Kollegen.
Ein Schiff, okay.
Schau mal, 9 und 2, immer noch. Und die sind auch im Abseits, ja. 9 und 2.
Achtung, jetzt
jemand.
Und doch, bei aller Hilfe von außen und allem Anspruch der Fans, muss der Schiedsrichter bei jedem Pfiff eine Glaubensentscheidung treffen. Er kann sich ja nie hundertprozentig sicher sein.
Doch, also in der Mehrheit der Fälle wissen wir schon, dass wir richtig liegen. Also dann sehen wir das wirklich schon, nehmen das komplett wahr. Es sind einige Ausnahmen, wo man dann nach Bauchentscheidung, nach Glaube entscheidet, weil man nicht die volle Wahrnehmung hat. Wir nutzen dann halt Hilfskriterien. Also du musst halt gucken, kann das so passen, dass der jetzt dahin fällt? Oder wie ist dein Fallmuster? Passt das zu den möglichen Vergehen, wovon jetzt alle reden? Oder wie verletzt ist er denn im Nachhinein? Manchmal drehen die Spieler sich ja noch 3-4 Mal, um zu suggerieren, sie wurden hart getroffen. Aber in der Szene an sich vorher war so wenig Dynamik drin, kann eigentlich nicht sein, dass er so massiv und ernsthaft verletzt ist. Und ich kann mich schon daran erinnern, dass wir auch mal Sportwissenschaftler da haben, die haben dann über Fallmuster referiert. Ja, also was passt zu welchem Vergehen und was nicht.
Und bei all diesen Infos bleibt das Wichtigste die Kommunikation.
Also wir trainieren ja für uns selbst während und nach dem Spiel im Team. Seit Jahren schon, dass wir sozusagen Codewörter entwickeln, dass wir die Effektivität der Kommunikation weiterbringen.
Was ist das kurioseste Codewort?
Also wenn ich bei Abseits ein bisschen unsicher bin, dann gibt es für mich ein Codewort, das heißt, oh!
Kein richtiges Wort.
Und dann müssen alle gleich, oh oh.
Und dann ist es halt so, dass wir halt Kommandos geben, dass wenn zum Beispiel der VAR mir was sagen möchte, nicht der Assistent dazwischen funkt, sondern dann muss halt der VR aus Köln, aus Deutz, sagen hier Deutz 1. Und dann wissen wir alle, okay, wir müssen jetzt die Klappe halten, weil der Bündnis wird sagen. Und sagte zum Beispiel, das, wenn er mir sagt, das Tor zählt, kein Abseits, dann sage ich verstanden und dann sagt den Spielstand durch. Dass er dann heißt, okay, er hat verstanden, dass ich weiß, das Tor zählt, weil sonst würde es jetzt nicht 1-0 oder 1-1 oder 2-1 stellen.
Daniel, Tor ist korrekt.
Ja, ja, bestätige. 0-1. Okay.
Ist euer Job durch den Linienschiedsrichter leichter geworden?
Ja, da kann ich mal schnell antworten.
Ja, ja, schon.
Früher war es ja wirklich so, da war die Kritik dann sehr persönlich, die hat sich dann auf den Namen des Schiedsrichters beschränkt. Und jetzt ist es so, wenn halt wirklich ein Fehler auch trotz Videobeweis stehen bleibt, dann ist die Kritik eigentlich kaum persönlich, sondern immer das System ist schuld.
Was ist denn für euch die schwierigste Situation auf dem Platz, die sich ergeben kann?
Ich habe immer Sorge so vor Mehrfachsituationen, komplexe Szenen, wo du Abseits hast, dann hast du meinetwegen nochmal Abseits, weil Doppelpass, da wird nochmal verlängert. Dann kommt eine Strafraumsituation, Handspiel ja nein und direkt im Anschluss haut der Torwart noch einen Stürmer um zum Beispiel. Also du hast 3, 4, 5 Situationen innerhalb von 2, 3 Sekunden und musst auch übergreifend Team, übergreifend kommunizieren, entscheiden. Der Assistent ist mit im Boot, der Schiedsrichter ist mit im Boot, der vierte Mann, alle müssen verschiedene Szenen beurteilen und da läufst du schon Gefahr, einen Überblick zu verlieren oder die Chronologie der Ereignisse zu verlieren. Und das ist dann schon sehr, sehr herausfordernd.
Für mich sind die schwierigsten Situationen die Situationen, die unberechenbar sind, die nicht, also ich antizipiere gerne letztendlich Situationen und denke schon voraus, was könnte jetzt passieren eigentlich. Das ist sowohl bei Foulspiel auch möglich, dann nimmst du paar Parameter mit rein, Geschwindigkeit, wo ist der Ball, bei Abseits nimmst du, wo ist die Position von ihm, wie würde er sich jetzt bewegen. Wie laufen seine Mitspieler? Wann könnte der Pass kommen? Das sind so Sachen, die kannst du antizipieren.
Also so Spielertypen wie Götze, wie ein Kunku oder irgendwie solche Leute, die sind eigentlich für euch eklig, weil die eure Antizipation untergraben können.
Würde ich fast selbstbewusst sagen, gar nicht. Also klar, die sind geniale Leute und manchmal machen die dann vielleicht doch genau das andere als das, was ich erwartet hätte. Aber von der Antizipation her kann man gewisse Sachen noch ausbügeln, selbst wenn man immer falsch antizipiert. Und was sozusagen immer auch theoretisch passieren kann, ist, dass du sozusagen eigentlich antizipieren möchtest, begibst dich schon dorthin, wo du den langen Ball jetzt hin erwartest und dann könnte aber genau dem Spieler einen Fehler unterlaufen, dass ihm der Ball abgeluchst wird. Und dann hast du antizipiert und willst dich schon in Richtung gegnerisches Tor orientieren, bist dann halt von denen vielleicht 30 Meter weg und dann verliert als letzter Mann den Ball und darfst hinterher rennen. Dann hast du diesen Fehler natürlich nicht antizipiert, weil woher sollst du wissen, dass der jetzt den Ball verliert? Ne?
Das ist dann sauer.
Also, dann bin ich sauer, ja. Und sag, was, schrei rein, was macht der denn?
Daniel und sein Team sind aktuell das aufstrebende Schiedsrichtergespann in Deutschland. Mit 28 Bundesliga, mit 31 FIFA-Schiedsrichter, dann die überraschende Nominierung für die Euro. Und zuletzt die WM. Riesenerfolge, die auch ihren Tribut fordern.
Belastung gerade nach der Euro-Nominierung, die war schon krass. Da ist man mental wirklich sehr, sehr gefordert und war auch entsprechend sehr erschöpft am Ende der Saison. Das war so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, dass ich jetzt überraschenderweise nominiert wurde für die Euro. Und dann halt gleich auf ein Niveau gehoben wurde, der dann halt wirklich auch international viele Topspieler pfeifen musste. Also in der Champions League-Gruppenphase, der Nations League-Halbfinale, beim Arab Cup waren wir am Turnier. Und dann kommen wir wieder, pfeifen gleich spannende K.O.-Duelle in der Champions League und halt auch national viele Spiele bis hin zur Relegation. Das war dann über einen Zeitraum von einer Saison nicht absehbar für mich, dass denn so eine hohe Frequenz an wirklich Topspielen war. Und für mich muss ich ehrlicherweise sagen, wirklich Neuland. Weil sonst hattest du vorher in der Saison mal vielleicht über die ganze Saison verteilt vielleicht 3, 4 Topspiele, konntest die dann gut verarbeiten und warst mental für das nächste Topspiel wieder gut gerüstet. In der Saison, letzte Saison hatte ich das Gefühl, als jedes Spiel ein Topspiel, und ich hatte das Gefühl, so die 2, 3 Tage Pause zwischendurch, die waren für mich nicht ausreichend. Ich wollte einfach eigentlich nach dem Spiel immer meine Ruhe haben. Dafür muss ich vorher viel investieren, viel machen, sodass wir geräuschlos durchkommen und dass ich einfach den Job genießen kann und nicht irgendwie regelmäßig oder auch nur einmal in der Saison irgendwie im Fadenkreuz von der Kritik zu sein. Ich hatte natürlich ein paar Fehler drin letzte Saison. Da jetzt eine Korrelation zu finden, ist jetzt schwer nachweisbar, würde aber es nicht ausschließen, sozusagen. Aber auf alle Fälle eher die Lebensqualität dazwischen. Also ich bin eigentlich ein sehr geselliger Mensch und lass nicht jede Party aus, ist Quatsch, aber bin sehr gerne unter Freunden und Familie und so. Aber da war dann wirklich ein langer Zeitraum, wo du dann halt von den Spielen nach Hause gekommen bist mit dem ganzen Reisestress und der hohen Verantwortung, und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben.
Und damit verabschieden wir uns erstmal. Jeder auf sein Zimmer, seine Ruhe haben. Um Punkt 1 geht es zum Stadion. Und unter den eigentlich so sachlichen Schiris gibt's dann doch ein bisschen Aberglaube.
Du immer hinten rechts?
Ja, mein links.
Okay. Wo sitzt Daniel? Okay, wo darf ich hin?
Wir müssen doch nochmal. Das ist, glaube ich. Na, wobei, er sitzt eigentlich links. Also wir wissen immer nur, wir Assistenten.
Für uns ist das so, ne?
So viel zum Thema Aberglaube, ja? Ja, das ist. Haben wir vergessen gestern. Never change, aber nicht so.
Das Stadion wird gerade umgebaut. Die Kabinen befinden sich in einem angrenzenden Mehrzwecktrakt. Ein Problem, das größer ist, als man denkt.
Also da ist extra so ein Spielzeug gemacht worden. Und da wird aufgestellt und dann.
Während Daniel und sein Team sich umziehen, kommt der Aufnahmeleiter der Fernsehbilder zu Besuch. Im Hintergrund läuft natürlich zweite Liga.
Sehr grüßt.
Alles gut bei euch? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal hier wart, seit wenigstens lange Wege.
Nee, gar nicht. War nicht hier.
Sehr lange Wege. Okay, deswegen habe ich auch mal das Verlassen der Kabine schon für 15.23 Uhr geplant. Weil wir wirklich von.
Das machst du.
Also vom, wenn man wirklich 26 vorne in dem Foyer, wo ihr gerade reingekommen seid, da wird sich gesammelt und dann lauft ihr den ganzen langen Zug dann hinten lang. Das dauert ungefähr 3 Minuten. Da sollen wir 2 Minuten laufen, plus Seitenwahl, plus was schon. Deswegen.
Na, wann sollen wir denn das Spiel halt durchdrehen? Welche Uhrzeit denn? Etwa 27:30 oder?
Ich habe irgendwo von 28.
Und auch die Polizei kommt vorbei.
Was Besonderes, ne? Ja, ich habe ein kleines Infobett hingelegt, aber alles bestimmt halt auch wettertechnisch maximal wegen. Kein Gewitter.
Sonst hier fällt sowas, was erwarten Fußball irgendwie, oder?
Frankfurt ist anscheinend so, dass sie aktuell ziemlich gebeutelt sind aus der Marseille-Geschichte. Mhm. Die sind auch nur mit 150 auf dem Zug gewesen.
Nur mit 150
aktiven, genau. Aktiven, also weit unter dem, was wir erwarten, mit 300, 400 eigentlich. Okay. Auf dem Bereich. Mhm. Aber da wird nicht viel passieren, wir sind gut aufgestellt. Auch Polizei ist sehr gut aufgestellt.
Ja?
Die sind, haben alles da, was es gibt.
Okay.
Also vom Hündchen über Pferdchen über Wasserwerfer ist alles im Einsatz.
Okay, dann schau mal.
Pferde haben halt bei den Fans eine andere Wirksamkeit wie Hunde.
Ja. Das ist einmal als der Polizei.
Aber das kommt immer häufiger vor. Also, ich meine, das wisst ihr ja selber.
Je wichtiger die Spieler werden.
Flitzer, letzte Generation ist aktuell ein heißes Thema. Mit am Pfosten hinbinden oder hinkleben sogar.
Ja.
Aber auch da ist so, das sind wir vorbehalten.
Und schließlich beginnen auch die eigenen Absprachen. Vor allem Max Burda, der vierte Offizielle, der im Gegensatz zu Rafa und Jan nicht immer zum Team gehört, wird gebrieft.
Also Max, Jan und ich, wir zählen an, komplett.
Ja.
Wenn dann, ich habe nur eine Bitte, wenn da zwei Leute, und du anzählst, zwei Leute dastehen beim Freistoß von deiner rechten Seite, ja, mit an die 20.
Ja.
Bitte nur Achtung jetzt. Ja, also nicht 2-1, weil wenn da einen Stopp stehen bleibt, heißt es dann nochmal Reset und so. Und also nur Achtung, wenn der erste anläuft und dann jetzt.
Okay. Ja. Machen wir Trainer auch gleich. Der Materazzo ist ja schon einmal geflogen. So.
Ja.
Du kannst ja für dich mal einmachen.
Ja.
Also wenn der mal vielleicht da irgendwelche Faxen macht oder so.
Ja.
Oder den schwer macht, dann kann man ihm ja im Spiel immer vorhalten und sagen, sie möchte noch nicht in der Saison ein zweites Mal rausnehmen.
Ja.
Ich glaube schon, dass der seinen Fehler erklärt hat, weil der Platzverweis war ja richtig.
Ja.
In Köln, sehr groß. Und das ist der Maßstab, ne? Wenn es mal wieder so passiert, dann müssen wir ihn auch ausschalten.
Ja. Und ja, auch beide tatsächlich, ne? Missen Platz auch. Genau, weil er hat noch kein Mal Geld bekommen. Nee,
Saison, Geld schon, aber nicht geholt.
Geld schon,
also als Mannschaft zu gespielt.
Nee, aber zu der Bank versucht er irgendwie eine Stimmung zu schaffen, dass unser Spieler hier unsere Spieler sich nicht belastet. Dass, wenn die mal Emotionen zeigen, das so kanalisieren, dass es draußen bleibt.
Ja.
Und nicht irgendwie im Spiel übergreifen. Rasner, ja, finde ich, ist ein bisschen entspannter, aber trotzdem die Bank insgesamt. Das kann auch mal ein bisschen
brodeln. Ja, ist explosiv.
Das, also dass der ein oder andere da als Assistenzcoach oder Torwarttrainer nochmal was sagt.
Gut.
Ja, ansonsten ins Spiel rein mithelfen. Gerade wenn du das Gefühl hast, dass du den besten Blick drauf hat, also einen offenen Winkel, da kannst du immer reinschreiben, dann musst du mich nicht erst fragen oder du musst nicht auf eine Frage von mir warten, was hast du gesehen, sondern wenn du sicher bist und hast was Klares gesehen, sofort rein.
Ja, genau.
Und sagen hier, VfV, im Idealfall auch gleich gelb oder Amano reicht oder sogar rot,
ja,
im schlimmsten Fall. Wenn du das nicht kannst, ist es auch kein Problem, bis mal alles passieren kann, dann mit ihnen die zu helfen. Also, gerade Trefferpunkt, wo trifft er ihn, ist die Hand im Gesicht, ist die Hand an der Brust. Über Gelb und Rot können wir immer noch diskutieren, aber erst mal Pfiff und sagen, der trifft ihn auf alle Fälle da unten irgendwo am Achillessehnenbereich. Ne?
Und dann, nach ein paar Mobilisationsübungen in der Kabine, die letzten Ansagen, bevor es zum Aufwärmen auf den Platz geht.
Ihr seid alle ready?
Schon.
Ja. Gut, dann langsam hochfahren, ne? Zum Spiel euch. Wir müssen richtig arbeiten heute. Weil jetzt auf dem Papier ist man nicht weiß, wer irgendwie der klare Sieger sein soll heute. Nachdem wir so selber vorspielen. Also bestimmt bis zum Schluss umkämpft. Wie wir schon im Hotel gesprochen haben, glaube ich, dass wir viele Torschancen haben. Dementsprechend auch viele Abseitssituationen, viele schwachen Situationen zu bewerten. Also immer wieder das Neue in Stellung bringen, neu motivieren und einfach wieder neu abschalten und dann die nächste Szene anfangen. Wenn die Statistik stimmt, habe ich gelesen, dass diese Spiele seit 57 Jahren nie 0-0 ausgegangen ist. Also fallen echt viele Tore und nicht zu knapp. Also wissen wir Bescheid, dass wir hier sicherlich kein 0-0-Spieler von der Klasse ist. Dass ein paar Tore fallen werden. Nach uns noch ausgehen.
Raphael, wolltest du noch ein bisschen?
Nein. Dito Fenner. Ja, ansonsten zu den Spielern. Also gerade schon, dass Stuttgart nicht mehr das Spiel macht als Frankfurt. Vielleicht Frankfurt doch. Müssen wir schauen, ob doch vielleicht mehr Kontrolle, weil sie ein bisschen müder sind und vielleicht noch Stuttgart eher laufen müssen wollen und den Ball in eigenen Reihen haben müssen. Aber ich gehe davon aus, dass Stuttgart die aktive Mannschaft werden und Frankfurt so ein bisschen auf Kontrolle wollen muss. Gut. Viele Bälle werden vorne auf die Neuner geschlagen werden, so wie die letzten Spiele waren. Wenn wir da mal einen Freischuss geben, gucken, dass wir da die Ballons halten. Also, der wird sicherlich viel bearbeitet werden, weil es schon ein schöner Schrank ist. Und wenn man gerade im Strafraum hier dann mal einen Freischuss reinlegen oder reinfangen für ihn, dann muss es so klar sein, dass er gehalten wird, nachschubst wird und er macht nichts sozusagen. Wenn wir beide müssen halten, dann er zweimal weiterlaufen lassen. Aber damit es halt sozusagen er auch uns nicht verloren geht, mal weiterlaufen lassen und wenn wirklich nochmal viel für ihn geben, ja, dass er einfach toll bleibt. Umschaltmomente aufpassen, wenn die Hocke jeder anzieht in die Tiefe, dass euch das erste Mal überraschen lässt. Ich habe da einfach mit die Szene mal angeguckt, das war super wirklich, ein mega enges Szenen. Da drücke ich euch die Daumen, dass ihr wieder so ein geiles Match habt. Wie ihr eigentlich gesamt in die Sonne setzt, ne? Das wird sicherlich nicht gelingen heute. Und dann ein Knackpunkt, wir werden sicherlich nicht ohne gelbe Karte hier aufkommen. Wenn ihr was habt mit Trefferbild und was für mich unscheinbar ist, dann reinrufen, wo er trifft oder halt so selbstbewusst sagen, mach Geld oder halt sogar gut. Ne? Gerade Stuttgart hat jetzt viele Platzweise schon halten in der Saison, könnte also heute wieder Thema werden. Wobei die aber so schon einen neben Rüffel bekommen haben vom Team. Also vielleicht sind sie ein bisschen vorsichtiger, zaghafter, vielleicht auch nicht. Da müssen wir halt entsprechend da sein. Ne? Ansonsten, Maropanos ist mit dabei, der war uns angeschlagen, der wird schon ins Zweikampfhärter reingekommen. Jo, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ne? Nur reinkommen, Sicherheit gewinnen und dann kann das Spiel auch laufen. Okay?
Nee,
nicht. Auf geht's. Auf geht's.
Und endlich geht's raus aufs Feld. In den letzten Minuten vor der Partie und während der Halbzeit werde ich nicht mit in der Kabine sein. Dann, wenn die Anspannung steigt, wenn der Fokus allmählich zum Tunnel wird. Ich will mir nicht nachsagen lassen, ein Störfaktor oder ein schlechtes Omen gewesen zu sein. Das Mikro läuft natürlich trotzdem.
Herr Seeberg, bevor ihr jetzt anzusprechen, wenn ihr Glück habt, sieht er sich eher so hinter die Abseitslinie, weil er halt weiß, er ist eigentlich langsamer als die Stürmer von Stuttgart, denn das ist die Abseitslinie ein bisschen einfacher für uns. Aber wissen wir nicht. Also wenn die hoch verteidigen und ich stehe auf einer Linie, der kommt gleich schnell, der glaube ich. Nächstes Spiel, ja, wenn man ruhig in die Luft, in die Senderstück-Pause rein.
Ja.
Alles wie immer, ja, Männer? Das heißt, wenn ihr halt zuhört, Zuschauer dürfen kein Faktor werden, normale Schmerzen.
Genau.
echt für mich. Na los, Freunde. Auf geht's, stabil. Vorher mal gut, konzentriert. Die Hand aufhalten, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
Gut.
Sag mal's.
Es ist ein regnerischer Tag. Die Wolken hängen schwer über dem Stuttgarter Kessel. Um Punkt 15.28 Uhr stehen die Mannschaften bereit.
Alle bei dir?
Lang kommt er.
Genau.
Alle.
Schwarz. Wie schwarz?
Schwarz, schwarz, schwarz.
Genau. Alle Auswechselspieler, bitte irgendein Leibchen anziehen bei Stuttgart.
Das Spiel entwickelt sich schneller als gedacht.
Nein.
In der vierten Minute verliert Anton den Ball gegen Kamada. Der zieht Richtung Strafraum und wird von Anton genannt.
Komm her, klare Ansage. Du hast Glück, dass du Legend da reinkommst. Okay, jetzt will ich nicht schwerbleiben.
Ja.
Könnte man noch Spaß machen, aber...
Programm kommt.
Okay, Kamada.
Beide
okay.
Stellen.
Wir waren das, Berto.
Die zwei war's.
Genau.
Freistoß für Franz. Rund 18 Meter Torentfernung, halb links.
Kamera für die Mauer.
Ich stelle die Mauer auf 10, Mario, ganz entspannt, euer Ding. Ja, ich stelle die Mauer auf 10.
Wahrscheinlich die
mein Schuss, egal wer
schießt. Ich bin da. 20, 15, Götze. Und macht den Frankfurter Strich.
Ja.
Oder die stehen so
weit. Aufpassen, ein Meter Abstand, ne? Sonst gehe ich mit den direkten falschen Anrichten weg, okay?
Götze und Kamada stehen bereit. Kurzer Anlauf Kamada. Müller hält. Doch im Rückraum lauert Ruhe.
Go!
Bitte. Tor ist viel besser als die frühe gelbe Karte.
Nochmal zurück.
Sieht
sauber aus. Abschluss. Okay, da ist definitiv keiner abseits. Okay, lass laufen.
Also für mich alles sauber. Abseits kann es nicht sein, ne? Steht der Schussmann.
Na, dann auch nicht. Kopfball von Rode aus dem Hintertor. Ich will dir mal ins Gesicht gucken. Oder da, der ist auch gut.
Klasse, Torfeld.
Daniel Tor ist korrekt.
Ja, bestätige. 0-1. Was ist weiter für mich? Schwarz spielt und... Gut. Aufpassen.
Weiter.
Ja. Aufpassen. Nix, weiter, nee, weiter, komm, reicht nicht.
Der
raus, genau, so raus. Witzige Klammer, aber genau.
Vielleicht.
Das Spiel verläuft wie erwartet. Nicklig und mit viel Tempo. Vor allem Stuttgart zeigt sich giftig. Daniel und sein Team haben alle Hände voll zu tun.
Silas!
Wo ist der?
Bitte schön neu, reicht nicht.
Weiter.
Lüfte.
Mit einer Agility sieht man es nicht.
Kommt die Nummer an, gelbe Karte, fair bleiben.
Ja, Nachschuss.
Du genauso, fair bleiben.
32 drin.
Ja,
Fahne.
Ja, kein Vorteil. Abseits, Bayer-Siebe. Halten! Eine Höhe. Oder warte.
Nach einer Viertelstunde dann das mögliche Handspiel von Hasebe. Und der vehemente Protest der Stuttgarter. Allen voran, Atakan Karasu. Und eine weitere Viertelstunde später, nach einem Allerweltsfoul im Mittelfeld, gibt es dann auch die erste gelbe Karte.
Eine Entscheidung, geh weg! Ich entscheide gelbe Karte wegen Meckern! Weil er wieder aggressiv auf mich zuläuft. Geht weg jetzt! Karasu! Komm her! Also die gelbe Karte kriegst du nicht für das Foul, ja? Bei der Meterentscheidung jetzt gerade wieder, räumst du wieder auf mich zu, das ist eine Unsportlichkeit. Gelbe Karte deswegen.
Gelb 16 ist ja bestätigt.
Kannst du sagen, Max, dass es nicht wegen Foul war, ja? Falls er den meckert.
Noch einmal kommt Frankfurt über eine Flanke von Hasebe.
Anton in der Hand, okay.
Annahme,
sauber, Taubert. Weiter für mich keine Hand, wenn er
gut fährt. Check Handspiel.
Hand am Körper.
Ich guck einmal noch mal ganz kurz.
Nochmal
zurück.
Es muss eine Bewegung.
Hast du etwas von hinterm Tor?
Ich hab sonst die...
Warte!
Zieht aber die Hand ist hinterm Tor. Check ist abgeschlossen. Ja.
Und dann ist Halbzeit. Es ist schon irre. Wir sehen immer nur diesen einen Menschen auf dem Feld. Aber was da abgeht, im Ohr und auf dem Platz, das kann man sich kaum vorstellen.
Gut drin, Männer. Schön, läuft gut.
Eigentlich noch Akzeptanz, trotz der zwei, drei Stunden Sendung.
Bei dir, die Konter, wer kommen jetzt? Ja, dann waren wir schon eigentlich zwei, drei gute Konter schon gehabt, die besser ausspielen. Und wenn, dann schafft es Stuttgart vielleicht noch irgendwie über den Standard reinzukommen, aber so aus dem Spieler raus habe ich das Gefühl, werden sich die Zehen ausweiten. Mal gucken, ob sich das so ändert, zweite Halbzeit. Haben wir auch noch ein paar Schwimmer, die sie reinbringen können.
Hast du Herr Anton? Ja, einmal. Hast du einmal Herr Anton gesagt?
Nee, der wollte schon sagen. Ja, heißt das so heißt der Anton?
Ja, heißt der Anton, ja. Ich meinte, ich hätte Herr Anton genommen. Ja. Ja.
Ja. Herr Anton.
Achso.
Wir müssen die Spion abschicken.
Also?
Spion abschicken. Naja, gucken, was sie vorhaben. Das soll sich überraschen.
Da muss man klar sein, im Zweiten.
Wird genauso weitergehen, Stuttgart muss mutiger werden und Frankfurt mit Räumen haben und Kontern. Und dann ist die Frage, wer jetzt im nächsten Tor schießt. Jetzt sind viele Strafungsszenen dabei. Ne? Wenn ihr jetzt halt in der Post seid, ihr müsst mir auch mal helfen. Ne? Das ist jetzt gerade alles auf meiner Seite, ja. Da kann ja auch mal ruhig sein.
Ja, aber schau mal dazu, weil ich meine, außen ist da die Gefahr ziemlich gering bislang gewesen, ja, dass du mit dem Kopf immer trotzdem bei denen da vorne bleibst. Ja.
Wir müssen. Soll ich mal reisen?
Ja, das ist gut.
Ja. Kommt. Weiter geht's wieder, stabil sein.
Die Pausenansprache von Materazzo in der Nebenkabine scheint gefruchtet zu haben. Stuttgart macht jetzt Druck und kommt dem Strafraum immer näher.
Klar, voll, ne? Ball spielt auf keinen Fall.
Nee, Ball spielt er nicht, der hüpft dann auch da so ein bisschen rein. Das ist jetzt auch nicht wild, aber passt schon. Gut, ist geköpft. Fuß. Ich bin live.
Ja.
Nichts passiert.
Nein.
Dieses Live vom Videoschiedsrichter ist wichtig. In Köln sitzen immer zwei Videoschiedsrichter. Während der eine möglicherweise noch Szenen checkt, muss der andere immer am aktuellen Spielgeschehen bleiben. Denn gleich in der nächsten Szene gewinnt Mavropanos den Ball, legt ihn sich zu weit vor und...
Ball. Aufpass.
Zeig. Langsam. Gibt Geld. Oh, er macht Geld. Nach rechts. Zeig nochmal.
Kein bewusster Tritt. Richtig, wir checken es. Hey, kannst du mir Deutsch reden? Alles okay.
Knauf geht in den verspringenden Ball, auch Mavropanos geht hin und im Kampf um den Ball trifft der Knauf übel oberhalb des Knöchels.
Machen wir mal Reverse groß. Mach mal Frame by Frame. Ich will sehen, ob der einen Ball spielt.
Wenn es so wie gestern ist, ohne. Hey, Freunde, was ist denn mit. Hey, ihr kennt doch jetzt alles. Ball spielt auf keinen Fall, ne? Der Karre ist brutal rauf. Ich sehe aber keinen bewussten Tritt oder so.
Daniel?
Ja, erzähl.
Er berührt einen Tick weniger den Ball, aber ist als Erster am Ball und am Ende ist es irgendwie ein Unfall, weil der andere quer kommt, der steht. Ihm am Ende genauso auch im Sprunggelenk wie gestern in der Szene, die ist grenzwertig. Gestern haben wir gesagt, Gelb ist da ausreichend, deswegen würde ich dich nicht rausschicken.
Passt. Spielt er hier genauso den Ball auf wie gestern, aber gestern spielt er klar den Ball.
Ja, der macht schon einen langen Fuß und ist erst am Ball und der andere kommt auch von der Seite dann da rein. Also das ist... Okay.
Bleib so.
Genau.
Dass ihr Bescheid wisst, das ist die Szene wie gestern. Habt ihr gestern gesehen? Er spielt den Ball vorher und dann tritt er drauf wie gestern, unabsichtlich. Genau. Hat er recht. Es ist wie gestern. Kann passieren. Müsst ihr verstehen. Entweder ihr akzeptiert oder nicht. Also. Ist bei dir, kannst du weitermachen oder? Kannst du weitermachen? Also. Ich freue mich, dass er weiterspielen kann.
Das Wichtigste, Knauf kann weitermachen. Und auch Mavropanos kann mit Gelb auf dem Platz bleiben. Zu beschweren gibt's für die Frankfurter kurz danach eh nichts. Denn mit dem ausstehenden Freistoß treffen sie zum 2:0. Dennoch, über diese Szene werden wir noch sprechen. Denn sie steht in meinen Augen genau für das, was der Videoschiedsrichter als Instrument kann und vor allem, was er nicht kann. Und warum es gut ist, dass keine Götter oder Maschinen unsere Spiele pfeifen, sondern Menschen. Das Spiel indes scheint entschieden. Stuttgart versucht viel, aber Frankfurt bleibt gefährlich.
Ja, mega, mega. Und was jetzt? Ecke. Niki Taka hier.
Balleroberung ist sauber.
Max, die Betreuer von Frankfurt sollen sich mal fertig machen. Ich glaube, ich schicke den Liga nochmal raus. Da kommt wieder so eine Blutlache raus, ne?
Ja, die Füße sind da rein.
Ja, super.
Kurz darauf kommt Stuttgart nochmal ran.
Schlüssel rüber.
Aber Frankfurt lässt nichts mehr anbrennen.
Tor in der 88. Spielminute für die Gäste aus Frankfurt. Neuer Spielstand 1:3.
Da können wir jetzt mutige 4 machen, ne?
Ja. Ja.
Die Nachspielzeit beträgt 4 Minuten.
Und dann ist Feierabend. Ich treffe die drei direkt am Spielertor.
Noch ein Glückspilz. Ja. Wenn es wirklich aufgeht, dann kaufe ich dich ein. Das ist jeder Mal.
Super.
Okay, okay. Max, danke. Super. Schön. Oh. War schon dann doch irgendwie kürzen, ne? Mhm. War schon abgesehen. Am Ende denn doch nur 2 Geldkarten? Ich bin echt mal gespannt auf Marokkano.
Ja.
Also wenn er die Beispiele ist, okay, ich sehe erst meine zu Beginn nicht, dass er wirklich mal spielt, vielleicht berührt er ihn. Und ich sehe, dass er drin kabbelt. Ich sehe auch nicht, dass er den krass trifft wie jetzt.
So, aber jetzt kommt die Sache der Vergleichbarkeit. Wir unterscheiden zwischen Spielen und Berühren. Ja. Wenn man zwei ähnliche Situationen sieht, wo er den Ball spielt oder berührt, dann ist er eher bei Ideal in der Außenwirkung bei beiden gleich
handeln. Der Betroffene schätzt sich auch schon so ein.
Und so sieht es auch Wolfgang Stark, der als ehemaliger Schiedsrichter als Beobachter für die Partie angesetzt war.
Servus! Hast du oben Fernseher gehabt? Hast du alle Schützen gesehen?
Da sind zwar Fernseher oben, so alte, da hat kein einziger funktioniert. Okay. Ich habe da ein bisschen bei ARD vor der Empfehlung reingeschaut. Es gibt bloß eine einzige Szene, was wir sehen.
Anschauen
wir uns. Wir haben nur ganz kurz dann die Zeitung gesehen aus 10 der Empfehlung von ARD. Wird schon heftig aus.
Ja, siehst du auch die Reaktion von einem
oder anderen? Also bei der gestrigen Szene hat war halt den Ball besitzen, hat den Ball geführt. Und bei deiner Szene ist jetzt die Frage, will er diesen Meter reinholen durch das lange Bein?
Ja.
Das ist die Frage.
Ja.
Ganz ehrlich, die muss man so anschauen.
Ja, also interessant, dass die sehen natürlich auch, sagen wir mal, die Szene bereitet sich ja vor, weil der nimmt den Anlauf, der Ball ist frei und dann ist so ein Kampf um den Ball und dann riskieren die Leute auch sehr viel, gerade auch dieser Spielertyp. Dann steht vielleicht auch zu nah dran, um halt den klaren Kontakt auf uns auch zu sehen. Weil ich war ja so vielleicht 2-3 Meter davor.
Der Glasner kam aber selbst auch an, mal zu gestern verglichen. Also der hat das sofort auf dem Schirm.
Ja, ich weiß das noch nicht.
Ja, rechts.
Und damit geht's ab in die Tonne. Unter die Dusche und zum Bahnhof. Alles auf Tempo, denn es ist 6:15. Und Daniel und Jan wollen unbedingt noch nach Berlin kommen.
Augsburg gewinnt gegen die Bayern. Also ich hab
haben
das
noch nicht erklärt, Mensch.
Alter.
Mann, haben wir
schon besprochen. Viel zu spät.
Das ist der komischste Typ, den ich kenne.
Allerdings sind wir am Bahnhof nicht allein, sondern auch ziemlich viele Frankfurter. Eine Situation, die das Gespann häufiger erlebt und durchaus mit Humor nehmen kann. Und während die Frankfurter in den anderen Waggons ihren Sieg feiern, steht bei uns natürlich wieder ein Tablet auf dem Tisch. Sportschau, das eigene Spiel und die wichtigsten Szenen analysieren.
Machen wir geben können.
Hätte sie geben können.
Ja, ich spiel schon wieder.
Ja, aber war okay.
Also, ja, schon. Das ist halt so, du setzt dich halt immer mit deinem Wasser von dort unten. Wenn Innenverteidiger noch gleich vollgelassen ist, das ganze Spiel. Aber spielt einfach mal spannend.
Aber ihr will zum Ball, deswegen ist Gelb für mich hier. Okay. Knauf knickt ganz böse.
Der kommt von der Seite. Das ist von der Seite.
Gut, das auch. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass er die noch mit der Innenseite in der Sohle so spielt, aber er will ja auch wieder im Ausland spielen, wie gestern. Ne? Ja. Sieht nochmal ein bisschen schlimmer aus als gestern. Gestern war es einfacher, weil da war der zeitliche Unterschied zwischen Ball gespielt und dann ist der Treffer war größer. Jetzt war das so fast eine Aktion.
Weil der Kontakt schon
der richtig ist. Wenn du Point of Contact machst, das sieht echt übel aus.
Die Frage ist, wenn wir heute rot gehen. Ob die Öffentlichkeit dazu akzeptiert, dass sie da nicht auch sagen, gestern ist es so und heute geht es hier rum.
Was ein Glück, konnte weiter spielen.
Und mehr Aufschluss bietet uns das ruckelnde WLAN nicht. Zu diesem Zeitpunkt frage ich mich ohnehin, warum die Szene alle noch so sehr beschäftigt. Nach der Linie von Daniel mit den wenigen Karten war Gelb in meinen Augen die absolut nachvollziehbare Entscheidung. Und das ist schließlich auch das, was ich aus diesem Wochenende mitnehme. Es gibt beim überwiegenden Teil der Entscheidungen auf dem Feld kein klares Richtig oder Falsch, faul oder nicht, sondern nur das Ziel, ein möglichst reibungsfreies Spiel zu liefern. Die Mannschaften entscheiden durch ihr Verhalten in den ersten Minuten, wie hart sie spielen wollen, was fair ist und was nicht. Bei jedem Foul kommt es auf den Kontext des Spiels an. Und diesen Kontext kann im Gegensatz zu Tor oder Abseits nur ein Mensch erkennen. Keine Maschine und wahrscheinlich auch kein Gott. Weil es dabei nicht um Wissen oder Glaube geht, sondern um ein Gefühl. Und eigentlich könnte die Folge hier enden. Mit einem erfolgreichen Wochenende in Stuttgart, bei dem so ziemlich jede Prognose, die Daniel und sein Team getroffen haben, auf dem Feld auch so eingetreten ist. Ich könnte auf die nächsten Tage verweisen, wenn wir nach Mailand und Bergamo reisen, um den Fußballgott zwischen überfüllten Stadien und Intensivstationen zu finden.
Die Erfolgsgeschichte von Atalanta Bergamo geht weiter.
Mit einem Tor entscheidend beteiligt war der deutsche Robin Gosens.
Monatelanger Ausfall für Robin Gosens.
Aber vorher müssen wir nochmal nach Frankfurt. Denn dort habe ich einen Termin mit Jochen Drees, dem Chef der Videoschiedsrichter, um mit ihm noch einmal auf die Partie zu schauen. Denn in Stuttgart waren nicht nur drei Schiedsrichter auf dem Feld, sondern noch zwei weitere in Köln.
So, das wäre die erste Spur.
Oh, herzlichen Dank.
Aber ich will nicht nur über Stuttgart sprechen. Ich will wissen, was der Videoschiedsrichter eigentlich wirklich kann, welchen Nutzen er hat und wo er möglicherweise dem Spiel auch schadet.
Das ist genau so ein bisschen das, was wir auch wahrnehmen, dass wir auf der einen Seite absolut stark und überzeugend in der Leistung sind, faktische Entscheidungen zu lösen. Es gibt heute kein faktisches Abseitstor mehr. Faktisch heißt, der Spieler steht im Abseits oder er steht nicht im Abseits. Es gibt keine Tatortvergehen mehr, wo man sagt, der Spieler ist vorm Strafraum gefoult worden, der Schiedsrichter hat auf Strafschluss entschieden, der Strafschluss bleibt stehen. Wir können klar sagen, welcher Spieler ein Foulspiel gemacht hat. Also eine Spielerverwechslung, dass ein falscher Spieler eine gelbe Karte bekommt, passiert auch nicht mehr. Also alles da, wo ich eine Entscheidung tatsächlich in Schwarz-Weiß kehren kann, funktioniert das einwandfrei. Problematisch wird es da, wenn Sachverhalte eben nicht in Schwarz-Weiß zu klären sind, sondern wenn es Situationen gibt, die eher bei Weiß liegen oder eher bei Schwarz liegen. Und da gibt es Interpretationsspielraum. Und deswegen werden wir es auch leider in den Situationen nicht erreichen, dass wir immer eine hundertprozentige Trefferquote und eine hundertprozentige Einheitlichkeit bekommen in der Anwendung. Und was wir aber gemerkt haben oder was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Erwartungshaltung an dieses Mittel VAR sich immer weiter erhöht hat. Also wir kommen, wenn man ehrlich ist, mal davon her oder daher, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nicht mehr eine Torerzielung mit einem Handspiel. Wir hatten mal vor vielen Jahren ein Spiel in Köln gegen Hannover. Da gab es ein Handspiel von Andreasen, der dann ein Tor erzielt hat mit. Wir hatten ein Spiel in Leipzig gegen Schalke. Da gab es damals eine Schwalbe. Jeder Mensch hat gesehen, dass es keine Berührung zwischen Torwart und Stürmer gab. Die Entscheidung ist stehen geblieben. Und da kommen wir her, dass wir diese groben Fehlentscheidungen aus dem Spiel rausnehmen. Was aber gekommen ist, dass im Nachgang ist, dass man die Erwartungshaltung formuliert hat, ja, ihr müsst auch die schlechteren Entscheidungen, nicht nur die grob falschen, sondern auch die schlechteren Entscheidungen rauskehren. Und da haben wir uns nach und nach in ein Feld bewegt, dass wir genau in diesen Bereich reinkommen, wo wir eigentlich, glaube ich, mit dem Videoassistent gar nicht hin wollten. Nämlich in den Ermessensbereich und in den Interpretationsbereich des Schiedsrichters.
Und das hat natürlich auch Einfluss auf das Spiel.
Ich glaube, man muss sich schon bewusst machen, dass auch mit Einführung von Technologien im Fußballbereich sich der Charakter des Spiels geändert hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wären wir denn bereit, ohne diese Veränderung tatsächlich diese eben besprochenen und diskutierten Fehlentscheidungen dann noch zu akzeptieren?
Und die andere Frage ist, wer ist wir? Und können wir die Zeit überhaupt noch zurückdrehen?
Ich glaube, in dem Profibereich, über den wir sprechen, müssen wir auch den Entwicklungen, die es überall gibt, auch so ein bisschen Tribut zollen. Und da müssen wir vielleicht auch unsere Vorstellungen, die wir vom Fußballspiel haben, auch entsprechend ein bisschen anpassen. Ohne den Grundcharakter und die Grundausrichtung des Spiels zu vergessen. Zeit haben wir vorhin besprochen, in diesem Einsatz von Technologie ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich da sitze und warte 3 Minuten auf irgendeine Entscheidung, dann verändere ich den Grundcharakter des Spiels. Spreche ich mit meinen Kollegen aus der MLS in Amerika, dann sagen die, ja, das ist ja super, da können wir noch eine Werbung einbauen und da kann ich mir noch da vorne an den Popcornstand gehen und kann mir noch mal so eine Dose holen. Das ist eine andere Philosophie. Und ich glaube, unsere Philosophie, die wir haben, die sollten wir immer im Kopf haben, wenn wir darüber diskutieren, was muten wir dem Fußball sozusagen zu?
Was ist denn unsere Philosophie?
Unsere Philosophie im Fußball ist, ursprünglich zu bleiben in der Ausrichtung des Fußballs. Wir wollen Fußball, wie ich eben sagte, wir wollen den nicht zu technisch verändern. Wir wollen eine Hilfe geben, aber die muss dann limitiert sein, wenn wir merken, dass Fußball dadurch gehemmt wird. Und warum kann ich die Leute nicht irgendwie informieren über das, was da zum Beispiel passiert? Warum läuft der Schiedsrichter jetzt raus und guckt sich eine Szene nochmal an? Warum gibt es nicht eine Möglichkeit, die Leute im Stadion da mitzunehmen? Und dann hat sich selbstverständlich das Zuschauen geändert. Und das ändert sich auch heute. Aber sie werden heute auch keinen mehr finden, der nicht mit dem Handy im Stadion steht und eben drauf guckt, wie steht es auf den anderen Plätzen? Wer ist da jetzt gerade ausgewechselt worden? Gab es da eine gelbe Karte? X und Y? Auch unser Verhalten, unser Konsumverhalten von Fußball hat sich nach meiner Meinung nach geändert.
Es ist natürlich ein interessanter Gedanke, dass die technischen Möglichkeiten in der Gesellschaft irgendwann auch den Fußball unter Druck gesetzt haben. Wenn wir die Möglichkeit haben, uns die Szenen 28 Mal in verlangsamter Geschwindigkeit aus 24 Blickwinkeln anzusehen, warum nutzen wir sie dann nicht auch auf dem Feld? Aber gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass das Spiel so dynamisch wie möglich gehalten wird. Denn je mehr wir eingreifen, je mehr normiert wird, desto mehr rauben wir dem Spiel den Zauber. Desto mehr wird auch das Spiel normiert. Eine Sache, die mich zum Beispiel immer stört: Wie kann eine Regel dazu führen, dass ein Verteidiger im Strafraum nur noch mit den Händen hinterm Rücken zum Ball geht?
Ich glaube, es war auch ein Teil der Verunsicherung der Spieler geschuldet, dass sie nicht mehr so richtig einordnen konnten, wann ist ein Handspiel strafbar, ja. Wann ist es nicht. Und dann hat der Spieler natürlich gesagt, bevor ich jetzt einen Strafstoß kassiere, nehme ich lieber mal die Hände aus dem Ballweg raus. Aber ich sag auch, das sieht immer so seltsam aus, wenn die Spieler dann tatsächlich kommen und die nehmen ja auch ihre Möglichkeit in der Abwehr, in der Zweikampfführung, die reduzieren sie deutlich, weil mit nach hinten verschränkten Armen kann keiner richtig in den Zweikampf reingehen. Ich bin groß geworden in der Zeit, in der für uns Schiedsrichter damals klar war, es ist dann strafbar, wenn die Hand oder der Arm zum Ball geht. Ein neben dem Körper gehaltener Arm, der angeschossen wurde, oder meinetwegen auch ein am Kopf gehaltener Arm, wo der Ball von unten angeschossen wurde, war damals nie strafbar. Nie. Und dann gab es aufgrund internationaler Entwicklungen und Empfehlungen eine Änderung, eine Abkehr. Und dann wurden plötzlich erhoben gehaltene Hände als grundsätzlich strafbar eingeordnet. Und das hat, glaube ich, dann zu einer großen Verunsicherung auch der Spieler geführt, die dann nachher nicht mal wussten, was ist los. Dann hat man es wieder versucht zurückzudrehen, indem er gesagt hat, naja, jetzt lösen wir das Handspiel eher faktisch auf. Alles, was über Schulterhöhe ist, ist strafbar. Und was unten drunter ist, ist nicht strafbar. Was man gemerkt hat, ist, man bestraft trotzdem noch viel zu viele Handspiele, die nicht absichtlich passiert sind. Und ich glaube, dieses Zurückkommen zu diesen alten Prinzipien würde dem Ganzen gut tun.
Und so machen mitunter strengere Regeln und mehr technische Möglichkeiten die Situation nicht unbedingt klarer, sondern schaffen im Gegenteil nur mehr Verunsicherung. Denn am Ende sind der Technik klare Limits gesetzt.
Wenn ich eine Maschine bestimmen lassen würde, ist das jetzt eine gelbe Karte oder eine rote Karte, dann müsste ich ja gewisse Kriterien aufstellen. Dann würde ich die Maschine programmieren, würde sagen, dann, wenn das Trefferbild oberhalb vom Knöchel liegt und es ist ein Treffer mit einer offenen Sohle, dann ist das ein Kriterium, das für eine rote Karte spricht. Jetzt müsste die Maschine trotzdem noch zusätzlich in der Lage sein zu sagen, mit welcher Kraft wird denn dieser Tritt aufgeführt? Spielt der Spieler vorher einen Ball und so weiter? Und ab wann sage ich dann, es ist dann noch rot oder es ist nicht mehr rot? Und ich glaube, damit würde man nach meinem Verständnis die Maschine überfordern. Und da kommt der Schiedsrichter wieder und der Mensch ins Spiel, der dann in der Lage ist, und die Schiedsrichter bei uns in der Bundesliga, der zweiten Liga, pfeifen auf so einem hohen Niveau und haben so eine hohe Trefferquote an richtigen Entscheidungen, dass die in der Lage sind, eben alle Aspekte mit aufzunehmen und dann zu der, auch für uns dann in der allerhöchsten Zahl der Fälle, zur richtigen Entscheidung im Endeffekt zu kommen. Deswegen glaube ich ganz sicher, dass auf dem Feld der Mensch der Maschine überlegen ist. Und wir sollten uns tatsächlich mal die Frage stellen, ob wir wirklich wollen, dass wir auch in den Graubereich des Schiedsrichter reinwagen.
Und schließlich kommen wir ins praktische Beispiel. Zunächst schauen wir uns die Szene von Freitagabend an. Hertha Mainz, Plattenhardt gegen Fernandes.
Jetzt kommt's. Jetzt rutscht ihm so der Ball weg.
Bereite dich mal darauf vor, das dir anzugucken. Zeig mal die andere Szene, die andere Perspektive.
Zeit. Du guckst dir das bitte an.
Hier sieht man nochmal, also der,
da nicht raus.
Das Trefferbild ist eklig. Ja? Mhm. Er trifft den Oberhalb vom Knöchel mit offener Sohle. Das Bein hat auch einen gewissen Durchdruck. Aber wenn man es sich genau anguckt,
spielt er den Ball und will nur absetzen.
Und macht ohne eine extra Bewegung quasi, kommt er dann quasi dem Spieler dann quasi unten auf dem Knöchel ab. Mhm. Das war die Szene jetzt hier. Und wenn wir die jetzt nochmal vergleichen, der ist jetzt am Ball und dann kommt der andere von der Seite in die Situation rein.
Zack. Ich will sehen, ob der Ball spielt.
Trefferbild ist identisch mit dem von abends. Ja? Aber der ist mit der Innenseite vom Fußzack, ist der einen Tick vorher dran und dann kommt es zu diesem Auftritt rein. Und das ist unterscheidet die Szene eben von dem Ablauf von Freitagabend. Dass da in der Freitagabend-Situation so
dass der Gegenspieler
klar den Ball spielt, dann nachgeht und dann drauftritt. Und hier ist es eigentlich mehr oder weniger ein zeitgleiches Geschehen. Und wenn man es, wie gesagt, genau analysiert, ist der Frankfurter Spieler und zwar jetzt am Ball und dann gibt es diesen Tritt drauf. Also wenn es eine klare Ballaktion wäre, in dem Sinn, wo er zuerst einen Ball spielt und danach gibt es diese Nachbewegung wie abends bei dem Spiel in Mainz, dann wäre es auch so, dass wir sagen würden, okay, ballorientierte Aktion ist die sicherlich auch. Der will auch zum Ball, der will den ja nicht absichtlich verletzen, aber er ist einfach vom Tackling zu spät dran. Deswegen ist regeltechnisch gesehen das Rot vom Trefferbild und abends in Mainz gelb.
Und damit sind wir für mich bei der finalen Szene. Hier lässt sich erkennen, was ein Schiedsrichter bei allen technischen Hilfsmitteln kann und was er nie können wird. Denn die endgültige Entscheidung, ob rot oder gelb, Fehlentscheidung oder nicht, wurde nicht mehr auf dem Platz und auch nicht in Köln getroffen, sondern erst Tage später in Frankfurt, nach dem Studium aller erdenklichen Bilder aus allen erdenklichen Winkeln, als das eigentliche Spiel schon lange vergessen war.
Wir haben am Samstagabend dann direkt nach dem Spiel haben wir so eine erste Zusammenkunft, eine Konferenz, wo wir uns dann austauschen. Haben wir auch gesagt, tendenziell ist es für uns eher rot. Wir würden es noch akzeptieren, dass der VA noch nicht reingeht, aber wir nehmen die Szene nochmal mit und gucken nochmal, wenn alle quasi die Information dieser aufgezeichneten Bilder haben, um das nochmal einzuordnen. Und da haben wir dann tatsächlich uns dann am Sonntag beziehungsweise am Montag dann auch festgelegt und haben gesagt, die Szenen müssen wir voneinander trennen, in der Bewertung voneinander trennen und eben das eine mit Gelb bewerten, das andere mit Rot bewerten.
Und so bleibt am Ende nicht die Frage, ob rot oder nicht, sondern was wollen wir? Wie viele Eingriffe lassen wir zu, um das Spiel so fair wie möglich zu gestalten? Oder andersrum gefragt, was sind wir imstande zu verzeihen, wenn wir das Spiel ursprünglich und dynamisch halten wollen? Denn Schiedsrichter sind bei aller Allmacht keine Götter. Diesem Anspruch können sie nie gerecht werden, weil sie nicht unfehlbar sind und niemals alles wissen können. Und das ist gut so, weil das gar nicht möglich ist. Eine richtige Entscheidung für die eine Mannschaft kann immer eine falsche für die andere sein. Denn Fußball ist kein faktischer Sport. Fußball ist Chaos. Und der Versuch, das Chaos zu bändigen. Was hat Toni in der letzten Folge gesagt? Wenn jeder wüsste, wie das Spiel ausgeht, würde keiner hingehen. Und natürlich ist das manchmal ungerecht. Natürlich passieren da Fehler. Im Grunde ist das gesamte Spiel nichts anderes als der kreative Umgang mit Fehlern. Vielleicht hilft uns das bei der Frage, was wir verzeihen können. Denn der Fußball lebt nicht von Gerechtigkeit, sondern von Emotionen. Davon, dass alles möglich ist. Obwohl wir immer wieder gemeinsam scheitern. Und wenn wir selbst die Götter scheitern sehen, sind sie uns dann besonders nah. Für Daniel und sein Team geht es jetzt weiter nach Estland, Nations League. Und ich fahre nach Italien, um einen zu treffen, von dem man nie genau weiß, ob er jetzt verflucht oder gesegnet ist. Robin Gosens.
Dieser Podcast wird produziert von MML. Autor und Host Nils Stratmann. Audioproduktion Lukas Wenske. Lektorat Lukas Vogelsang und Nils Babbel. Coverdesign Simon Barth. Wenn ihr ab sofort keine Folge verpassen wollt, dann abonniert jetzt den neuen Kanal. Überall da, wo es Podcasts gibt.